mein Vorschlag schon seit langem ist, möglichst gar keine irreguläre Migration, also wirkliche Ordnung an den Grenzen. Die letzten 10 Jahre waren historisch die Jahre mit der größten irregulären Migration nach Deutschland seit 1949 und der höchsten Zahl von Asylanträgen. Wenn wir jetzt das individuelle Asylrecht in Deutschland im Grundgesetz verändern würden, abschaffen würden mit 2/3 Mehrheit, dann würde das die Zahlen kaum bewegen. Zivilisation ist Arbeit.
Das ist Machtspiel, der Politik-Podcast von NZZ und Poststiftung. Jeden Donnerstag diskutieren wir über das, was Deutschland bewegt. Heute über eine Frage, auf die es seit Jahren keine überzeugende Antwort zu geben scheint. Wie viel Migration kann Europa verkraften? Und wie kann man sie steuern? Denn meist ist es so, wer es bis nach Europa schafft, kann Asyl beantragen. Und viele Migranten zieht es nach Deutschland. Europa wiederum versucht, dieses System mit immer neuen Regeln, Kontrollen und Abkommen irgendwie am Laufen zu halten. Doch ist das System überhaupt noch zu retten? Oder müsste man nicht viel grundsätzlicher ran? Asylverfahren außerhalb Europas, legale Wege für Arbeitsmigration und klare Regeln dafür, wer bleiben darf und wer nicht. Darüber spreche ich heute mit dem Migrationsforscher Gerald Knaus. Herr Knaus, schön, dass Sie Zeit haben heute.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Frau Achterberg.
Herr Knaus, braucht Europa mehr Remigration?
Also vor 5 Jahren hätte ich da vielleicht anders reagiert als heute, aber der Begriff Remigration ist gekapert worden von Rechtsextremen. Also seit dem Buch von Martin Sellner, der Verwendung durch Donald Trump in seinen Tweets und der Kampagne der identitären Bewegung verstehe ich unter Remigration, weil auch die AfD den Begriff so benutzt, das, was Martin Sellner in seinem Buch beschreibt. Und da beschreibt er sehr konkret, wie zum Beispiel von über 400.000 Menschen in Deutschland mit Wurzeln in Afghanistan Asylsuchende, Flüchtlinge, aber auch Deutsche, die die Staatsbürgerschaft haben, wie diese Community von über 400.000 Afghanen auf vielleicht 1.000 reduziert werden kann durch Remigrationsmaßnahmen. Am Ende soll Deutschland ein einheitliches Volk sein, wo Minderheiten verschwinden.
Also für Sie ist der Begriff vergiftet, der kommt ja ursprünglich aus der Forschung und heißt eigentlich erstmal nur, Migranten kehren in ihre Heimatländer zurück.
Ja, ich gehe noch auf ein Beispiel aus den USA. Ich meine, dort haben wir eine Regierung, da kann man eben nicht nur Versprechen betrachten, sondern auch handeln. Aber wir haben eine Regierung, deren Department of Homeland Security im letzten Jahr, am 31. Dezember 2025, ein Tweet veröffentlicht, also auf X, eine Botschaft veröffentlichte, wo stand Amerika nach 100 Millionen Deportationen. Und da habe ich dann so ein idyllisches Bild von einem Strand und einem Auto aus vor vielen Jahrzehnten, so eine Retro-Idylle.
Im Englischen Deportations.
100 Millionen.
Genau, was im Deutschen die Deportationen haben hier natürlich eine andere Konnotation.
Genau, aber 100 Millionen Deportations, das ist ein Viertel der amerikanischen Bevölkerung. Und das kam nicht von irgendwelchen verrückten Denkern, das kam vom Department of Homeland Security, das zuständig ist für ICE, also die Immigration and Customs Enforcement Einheit, die das durchsetzt. Und auch dort haben wir mit Stephen Miller im Weißen Haus jemanden, der seit langem schon, auch im Wahlkampf, offen sagt, wir planen das größte Infrastrukturprojekt der amerikanischen Geschichte. 30 Millionen Deportations auf jeden Fall. Und auch da sehen wir, wie Elon Musk zum Beispiel Martin Sellner mit seinem Remigrationsbegriff retweetet, also verteilt. Das heißt daher, mein Vorschlag schon seit langem ist, möglichst gar keine irreguläre Migration, also wirkliche Ordnung an den Grenzen. Aber der Remigrationsbegriff, der ist vergiftet und steht heute für etwas, was nur mit dem Abwickeln von allen Menschenrechtsstandards, Grundgesetz, Menschenrechtscharta der EU, Kinderrechtskonvention, Folterkonvention und all das, worauf Europa aufgebaut wurde, das geht nur, wenn man das alles abschafft. Und das ist ein Preis, den müssen und können wir hoffentlich nicht zahlen.
Genau diese Frage würde ich gern mit Ihnen vertiefen, aber ich stelle sie einmal vor. Gerald Knaus kommt aus Österreich. Er ist Migrationsforscher und Vorsitzender der Denkfabrik European Stability Initiative in Berlin. Bekannt wurde er als Architekt des EU-Türkei-Deals von 2016. Seit Jahren sucht er nach einer Antwort auf die Frage, an der sich Europa die Zähne ausbeißt. Wie kontrolliert man erfolgreich Migration? Herr Knaus, jetzt haben wir länger über den Remigrationsbegriff geredet, der in Deutschland, in Österreich von der neuen Rechten gekapert wurde, den aber auch das Weiße Haus in den USA ganz lässig verwendet. Und ist nicht gerade Amerika ein Beispiel, dass Härte in der Migrationspolitik, wo es auch wirklich schreckliche Bilder gab bei der ICE-Behörde, wie sie illegale Ausländer eben abschiebt, es gab Tote dabei. Ist es nicht aber auch ein Beispiel, dass Härte funktioniert, weil die Zahlen in den USA sind ja runtergegangen?
Ich glaube, das ist tatsächlich heute die Schlüsselfrage für nicht nur die Migrationsdebatte, sondern überhaupt für die Politik in westlichen Demokratien. Wir wissen, Mehrheiten der Bevölkerung, das ist in Deutschland nicht anders als in den USA, das ist in Italien nicht anders als in Schweden, wollen Kontrolle. Also das Bild von Zehntausenden, Hunderttausenden Menschen, die irregulär über Grenzen kommen. Es gab immer wieder, als es passierte, auch 2015, einige Monate lang wirklich breite Empathie in der Bevölkerung. Man hat gesagt, das sind Menschen, die brauchen Schutz. Aber in jeder Gesellschaft nach einer nicht langen Dauer ist eine große Mehrheit, die sagt, so, aber jetzt brauchen wir endgültig Kontrolle. Und die Frage ist, wie man damit umgeht. Man kann das nicht ignorieren. Das ist zum Scheitern verurteilt, denn dann kommen diejenigen, die sagen, ja, wir versprechen Kontrolle, aber Kontrolle gibt es nur mit Gewalt. Das hat Viktor Orban übrigens 2015 schon so gesagt. Er hat gesagt, warum stellen wir nicht Soldaten an die Grenze? Denn es handelt sich um eine, auch so ein Kampfbegriff, Invasion. Und dieses Konzept, Kontrolle ist gewünscht, die Mehrheit braucht es, will es ist legitim, aber es geht nur unter Opferung aller unserer Standards. Das ist, glaube ich, eines der gefährlichsten für unsere Gesellschaften heute. Und es kann nicht beantwortet werden durch das, was wir in den letzten Jahren Mitte links und Mitte rechts gesehen haben. Also Mitte links, ja, aber die Zahlen sind ja gar nicht so hoch. Jetzt ist ja das Problem, Migration lässt sich sowieso nicht stoppen. Die Fluchtursachen muss man bekämpfen. Also sehr vage, auch nicht überzeugende Rhetorik. Oft noch verbunden mit diesen hydraulischen Begriffen. Es geht um Flut, um Migrationsströme. Man kann sie nicht stoppen. Man kann nichts tun. Das ist keine Antwort auf diese Herausforderung.
Das ist für Sie der linke Diskurs.
Ja. Und gleichzeitig, was auch keine Antwort darauf ist, ist das, was wir von vielen Regierungen verschiedener politischer Orientierungen gesehen haben, Theaterpolitik. Jetzt macht Deutschland mal Kontrollen an der Grenze zur Schweiz. Also da bei Lörrach und Basel, da gibt es dann Kontrollen. Und jeder, der diese Grenze kennt, der diese Weinberge dort kennt.
Ist das Theaterpolitik für Sie?
Ja, weil es die Migration nicht kontrolliert. Weil wir wissen, die gleichen Politiker, die sagen, wir machen da temporäre Grenzkontrollen an den Straßen oder in einigen Zügen, nicht einmal alle Züge, sind die, die sagen, an der Außengrenze brauchen wir, wie in Ceuta, einen Ring aus 2x6 Meter hohen Zäunen. Das stimmt. Migration lässt sich mit Zäunen, mit Anlagen, die schwer zu überwinden sind, kontrollieren. Aber nicht, wenn man an ein paar Straßen an bestimmten Tageszeiten temporär Menschen kontrolliert, zurückschickt nach Österreich oder in die Schweiz und die das am nächsten Tag dann wieder probieren können über eine, im Falle Deutschlands, über 3000 Kilometer lange offene Landgrenze. Also das nenne ich Theaterpolitik, nicht weil die Absicht die falsche ist, sondern weil die Mittel das Ziel nicht erreichen werden. Und das Gleiche gilt für das Dublin-System, das wir in der EU haben. Das Gleiche gilt für
ganz
viele
EU-Rechtsreformen. Ganz kurz, wenn hier der Bundesinnenminister Alexander Dobrindt sitzen würde, würde der wahrscheinlich sagen, an diesen Grenzkontrollen finden ja auch Zurückweisungen statt. Also es ist ja nach der Berichterstattung so, dass jetzt nicht mehr jeder, der Asyl sagt, automatisch nach Deutschland kommt.
Ja, genau. Das ist neu.
Und daher kann man sagen, wenn da einige Zurückweisungen von irregulären Migranten stattfinden, ist das ja positiv.
Naja, also erstens haben bis jetzt, das wird weitergehen und ehrlich gesagt, das weiß auch jeder im Innenministerium, das ist im Widerspruch zu EU-Recht. Im EU-Recht ist klar geregelt, um das tun zu dürfen, das kann man machen, Zurückweisungen, aber Artikel 72, man muss eine Notlage ausrufen. Jetzt gibt's auch Urteile des Europäischen Gerichtshofs, der dann ja angerufen würde, eine Notlage, dass ein Land sagt, wir haben eine Notlage und setzen uns über das EU-Recht hinweg, das solche Zurückweisungen normalerweise nicht erlaubt. Muss die Lage dramatisch sein. Jetzt sagt aber Alexander Dobrindt zu Recht, die Lage ist nicht dramatisch, die Zahlen sind dramatisch gesunken. Seit 2 Jahren sinken sie. Das Ministerium hat auch noch nirgendwo argumentiert. Also die deutsche Regierung hat kein Papier an die Kommission geschickt und sagt, hier ist die Notlage. Das heißt, in diesem Moment, ohne Notlage, argumentieren deutsche Gerichte in den wenigen Fällen, die vor Gericht kommen, dass das nicht europarechtskonform ist. Jetzt muss ich aber dazu sagen, viel wichtiger ist, der politische Effekt ist ja nicht eingetreten. Die AfD macht sich ja im Bundestag lustig über diese Kontrollen. Sie zählt immer auf, wie wenige Menschen zurückgewiesen werden. Und wenn ich dann den Effekt versuche, objektiv zu erfassen, dann ist ja der einfachste Weg, man redet mit den Nachbarn. Die meisten kommen ja seit über 10 Jahren über Österreich nach Deutschland. Das war die Hauptroute für irreguläre Migration. Und wenn man dann in Österreich nachfragt, wie viele Leute wurden von den deutschen Polizisten seit diesen Änderungen wirklich zurückgewiesen, dann sagen die Österreicher mir inoffiziell, da ist nichts passiert. Das ist Theater. Also hin und wieder sagen uns die Deutschen, sie haben Leute zurückgewiesen, aber sie sind da nicht bei uns.
Okay.
Und der letzte Punkt, die Zahlen sinken tatsächlich. In Deutschland stark, aber in Österreich genauso stark. Und Österreich hat an seiner Grenze im Süden nichts verändert. Da gibt es keine zusätzlichen Kontrollen. Also ja, die Zahlen sinken.
Das hat wahrscheinlich eher was mit der Lage in Syrien zu tun, als mit den Grenzkontrollen, also die sinkenden Asylzahlen, für die sich die Regierung
natürlich,
ja lobt.
Natürlich. Und daher glaube ich, es wäre für Alexander Dobrindt besser gewesen, okay, ich bin jetzt nicht sein politischer Berater, aber wahrscheinlich zu sagen, warum sinken die Zahlen jetzt? Nicht wegen unseren relativ oberflächlichen Grenzkontrollen in Freilassing an der Grenze zu Salzburg oder in Kufstein, wo man weiß, welche Stunden wer wo steht und dann im Rest der Zeit kann man da einfach über die Grenze gehen. Weiterhin, natürlich. Die Zahlen sinken, weil die Hauptfluchtursache, und das war das Assad-Regime, das von Putin seit 2015 auch militärisch unterstützt wurde. Assad ist gestürzt, Ende 2024.
Das kann man, wenn man jetzt in der CDU, CSU ist, natürlich nicht als politischen Erfolg verkaufen, für den man selbst zuständig ist. So lässt sich das vielleicht erklären. Es ist ja erfolgreicher zu sagen, hey, wir machen Grenzkontrollen, die Zahlen sinken.
Man kann dann sagen, wer schuldig war für diese Ausnahmezahlen in Deutschland. Denn das ist ja auch wichtig. In dieser Diskussion wird oft getan, als hätte Deutschland, also wiederum, das ist eher mit links politisch gesprochen, ja, Migration ist ja irgendwie, gibt's ja immer und im Grunde genommen, wenn man weniger darüber redet, dann gibt's auch weniger Sorgen und dann berichten die Medien weniger darüber. Es ist im Grunde genommen ein aufgebauschtes Problem. Und da muss man sagen, die letzten 10 Jahre waren historisch die Jahre mit der größten irregulären Migration nach Deutschland seit 49 und der höchsten Zahl von Asylanträgen. Es war die größte Fluchtbewegung nach Deutschland mit 2 großen Hauptursachen.
Welche sind das für Sie?
Ja, die Syrer vor allem, also über 1 Million. Dann schon deutlich weniger, aber immer noch beachtlich einige 100.000 Afghanen, die auch über die Türkei kamen. Ja, und die Hauptursache natürlich in den letzten 4 Jahren, die Ukrainerinnen, die nicht irregulär kommen, also Ukrainer und vor allem Frauen, aber auch Männer, auch Kinder, das sind nochmal 1,3 Millionen. Und wenn man die zusammennimmt, also Syrer und Ukrainer, und man für einen Moment nachdenkt, in den letzten 10 Jahren hätte es den Syrien-Konflikt nicht gegeben. Vor 2011, 12, 13 gab es keine syrischen Flüchtlinge in Deutschland. Und Wladimir Putin hätte die Ukraine 2022 nicht angegriffen. Dann wären die letzten 10 Jahre nicht bemerkenswert gewesen. Wir hätten zwar die Bilder gehabt im zentralen Mittelmeer von Menschen, die nach Italien kommen, von denen aber sehr, sehr wenige nach Deutschland ziehen. Die große Zahl und das Jahr 2024, das letzte Jahr unter Assad, zeigt das deutlich, hat in einem Jahr Deutschland 78.000 Syrern Asyl gewährt. In einem Jahr nur einer Nation. Und da hätte dann die deutsche Regierung sagen können, und das ist, glaube ich, das Entscheidende, damit man die richtigen Maßnahmen ergreift. Wenn wir es schaffen, dass keine Syrer mehr irregulär in die EU kommen, und das ist ja auch zwischen 2016 und 2019, 2020, aber schon vor Covid, gelungen, dass die Zahl dramatisch gesunken ist, dann haben wir weniger Asyl in Deutschland. Wenn wir die Kontrolle darüber verlieren, sagen wir, es geht schief in Syrien, sagen wir, die Türkei macht wieder Druck auf Syrer und sie kommen wieder in die EU, dann haben wir mehr, die bei uns ankommen. Der Schlüssel für Kontrolle liegt dort.
Aber was ist Ihre Erklärung? Es ist natürlich absolut nachvollziehbar, dass man vor Krieg im eigenen Land flüchtet. Warum wollen die Leute dann ausgerechnet nach Deutschland und teilweise auch nach Österreich?
Ja, genau richtig, die richtige Frage, weil die Zahlen sind wirklich bemerkenswert. Also Deutschland und Österreich haben in diesem Ausnahmejahrzehnt von enormer Flucht mehr als die Hälfte aller positiven Asylentscheidungen in der EU getroffen. Aber was ja fast noch wichtiger ist, denn Asylanträge wurden auch in Griechenland gestellt oder in Italien und dann sind die Leute weitergezogen. Die blieben da nicht. Was wichtig ist, ist, wer blieb? Wer bekam dann am Ende auch noch Schutz? Und da stechen diese beiden Länder wirklich dramatisch heraus. Es sind knapp über 20% der Bevölkerung der EU, über 50% der Schutzvergabe. Und das erklärt sich vor allem durch die Syrer. 80% der Syrer, die in der EU Schutz erhalten haben in diesen 10 Jahren, haben es in Österreich und Deutschland erhalten. Warum diese beiden Länder? Also mehrere Erklärungen, die sich dann noch verstärken. die Syrer kamen vor allem über die Türkei, erreichten also Griechenland. Und zwischen Griechenland und der österreichischen Grenze liegt, ich habe es mal eine Asylwüste genannt. Das sind Länder, der Westbalkan, aber auch EU-Staaten, wie Kroatien, Ungarn, die Slowakei, Rumänien, Bulgarien, wo kaum jemand einen Asylantrag stellt und auch wo kaum jemand Asyl bekommt. Und da kann man jetzt analysieren, wie das diese Länder geschafft haben, dass jeder sofort schnell weiterziehen will. Wenn man aber in Österreich ankommt, dann ist das das erste Land auf dieser Südosteuropa-Route, obwohl es da eigentlich immer Regierungen gab, die Kontrolle wollten, haben sich die Österreicher immer an das EU-Recht und das nationale Recht gehalten. Und das heißt, jeder Syrer, der von der Türkei über Griechenland den Balkan nach Österreich kam, der einen Antrag stellte, der wurde im Eingang mit diesem Recht geprüft. Und das hat sich herumgesprochen. Und das Ergebnis war, Österreich hat am meisten Flüchtlingen pro Kopf in der EU in diesen 10 Jahren Asyl gewährt. Mehr als Deutschland. Trotz Sebastian Kurz. Trotz ÖVP-Innenministern. Und nicht, weil die österreichischen Regierungen gesagt haben, wir wollen oder wir sind jetzt für offene Grenzen, wir wollen Leute aufnehmen. Aus einem einzigen Grund, der Rechtsstaat in Österreich hat einfach auf allen Ebenen, Gerichte, Asylbehörden, Gemeinden, Städte, Polizei. Es gab in Österreich nie Szenen, wo die Polizei an der Grenze, wie in anderen europäischen Ländern, Menschen verprügelt hat, in der Nacht sie zurückgeschickt hat, wie von Kroatien nach Bosnien. Und das Gleiche ist natürlich wahr für Deutschland. Und diese beiden Rechtsstaaten wurden damit, und je mehr Syrer dort waren, desto mehr Syrer gehen dorthin. Es spricht sich herum, dort gibt's Communities, die Aufnahme ist human, die Unterstützung ist da. Und andere europäische Länder, manche haben sich extrem unsolidarisch verhalten, indem sie einfach den Leuten, jedem Asylsuchenden klar gemacht haben, bei uns ist die Behandlung nicht freundlich und nicht so, wie das Recht das vorsieht. Ungarn hat einfach das Asylrecht abgeschafft, wurde verurteilt vom Gericht, aber hat lieber die Strafe bezahlt. Und das Endergebnis dieser Situation war das Jahr 2022. Im Jahr 2022 hat Ungarn praktisch kein Asyl vergeben. Österreich hatte aber 110.000 Asylanträge im Jahr 2022, mehr als 2015 und trotz Schließung der Balkanroute.
Jetzt ist es aber so, dass die Menschen in Ungarn wahrscheinlich auch in großen Teilen zufriedener sind mit der Migrationspolitik als die Menschen in Österreich oder Deutschland, was man ja nachweislich an dem Aufstieg rechter Parteien erkennt. Also würden Sie nicht sagen, Ungarn hat da was richtig gemacht und im Sinne der eigenen Bevölkerung gehandelt?
Also als Demokraten, die den Rechtsstaat verteidigen, muss man einfach sagen, Ungarn hat Recht gebrochen auf Kosten Österreichs. Es haben ja die Leute nicht gestoppt, die sind ja durch Ungarn durchgezogen. Der große Trick von Viktor Orban war es, zu sagen, Angela Merkel öffnet eine Grenze, wo die Schengen-Grenze für die Angela Merkel reingelassen hat, in Ungarn lag. Also wer nach Deutschland kam 2015, musste durch Ungarn. Und das Ergebnis war, Ungarn hatte keine Kontrolle, obwohl Viktor Orban immer gesagt hat, wir müssen die Migration kontrollieren. Aber Ungarn hat Leute sogar mit den Bussen, sie erinnern sich an die berühmte Nacht, gefahren. Die wurden mit Bussen noch an die Grenze gefahren. Aber Viktor Orban hat den rhetorischen Trick gemacht, zu sagen, Angela Merkel öffnete eine Schengen-Grenze. Und jetzt wissen wir alle, die Schweiz hat auch Schengen-Grenzen, die sind offen. Also vor allem im Sinne von, da gibt's keinen Zaun. Das heißt, so gesehen, ja, Ungarn hat auf Kosten anderer Länder in der EU irreguläre Migranten weitergeschickt. Übrigens auch bei den Ukrainern, da sind auch sehr wenige nach Ungarn gekommen. Aber die Lösung für Österreich und Deutschland, die lag eben immer an der Grenze der EU mit der Türkei. Und da ist es ja auch gelungen, 2016 durch eine Erklärung, die Einigung mit der Türkei, die Zahlen der Menschen, die in die EU kommen und dann als Folge nach Österreich und Deutschland, dramatisch zu reduzieren. Dann 4 Jahre lang niedrig blieb, bis dieses Abkommen zusammengebrochen ist. 2020. Und die große politische Katastrophe für die Partei in der Mitte, und hier ist wirklich das Versagen auch zu sehen, auch in Deutschland, war, als dieses Abkommen zusammenbrach, war gerade Covid. Aber nach Covid, als sich Menschen wieder
also
in Bewegung gesetzt
haben. Also wegen Corona haben sich eben weniger Menschen auf die auf eine Reiseroute begeben. Genau. Auf
2019
den Asylweg
waren die Zahlen schon sehr niedrig. 2020 kam dann Corona. Aber ab 2021 sind die Asylantragszahlen in Österreich und Deutschland parallel wieder dramatisch gestiegen. Bis zu diesem Jahr 2022, wo in Österreich 110.000 Asylanträge waren, und bis zum Jahr 2022 in Deutschland, wo die Kombination aus Asylanträgen und Ukraine-Flüchtlingen das Jahr mit der meisten Schutzgewährung der deutschen Geschichte. Das war 2022. Und da haben die Regierungen falsch reagiert. Die deutsche wie die österreichische. Denn da hätte man mit Nachdruck sofort eine neue Einigung entweder mit der Türkei oder mit einem anderen sicheren Drittstaat schließen müssen, um wieder die Kontrolle herzustellen. Das hat man nicht getan und in den Jahren 22, 23, 24 kamen 850.000 Asylanträge in Deutschland zusammen, in 3 Jahren.
Hat Sie damals jemand aus der deutschen Politik um Rat gefragt? Wenn Sie jetzt sagen, das hätte damals ein Abkommen gebraucht, gab es da Anfragen an Sie?
Also ich kann darüber öffentlich reden, weil das keine Geheimnisse sind. Ich war eingeladen als Experte, auf den sich die Parteien einigen konnten für die Koalitionsverhandlungen 2021. Das war damals auf Vorschlag von Boris Pistorius. Die FDP, Joachim Stamp war damals der Chefverhandler für die FDP, war sofort dafür. Die Grünen haben ein bisschen gezögert, haben gesagt, okay, laden wir ihn ein. Und dann war ich bei diesem Treffen im November 2021 in der baden-württembergischen Vertretung in Berlin und habe dann einen Vorschlag gemacht, der gesagt, Deutschland braucht unbedingt sichere Drittstaatsabkommen. Auch übrigens für die polnisch-belarussische Grenze. Da gab es 2 Möglichkeiten, entweder Gewalt, also man schickt die Leute zurück in den Urwald von Belarus, oder Abkommen.
Können Sie das einmal erklären? Was ist dieses Modell mit den sicheren Drittstaaten?
Ja, und ich kann es ganz konkret, weil ich es diese Woche auch in Spanien wieder vorgetragen habe, auch als Antwort auf so etwas wie Ceuta oder auf die Migration überall im Mittelmeer. Ich glaube, das ist jetzt auch in diesem Moment, und das ist das Versagen der letzten Jahre, immer noch nicht gelöst, aber es ist möglich, jederzeit. Nehmen Sie 2 Migranten, einen Syrer, der eine große Chance hat, Asyl zu bekommen oder in den letzten Jahren. Und jemanden aus Bangladesch, das ist die größte Gruppe, die nach Italien kommt über das Mittelmeer, mit relativ wenig Aussicht auf Asyl, weil diese Menschen eher arbeiten wollen und nicht verfolgt werden. Und die 2 sitzen jetzt in einem Boot und fahren von Libyen oder von Marokko oder von der Türkei in die EU. Mit dem sicheren Drittstaatsmodell würde man sagen, ab einem Stichtag, also sagen wir 1. September, na, ist zu nahe, 1. Oktober, man bereitet das vor, wer nach dem 1. Oktober, der Syrer, der Bangladeschi, der Flüchtling, der Migrant in die EU kommt, irregulär, über diese Grenzen, der wird festgehalten. Nach EU-Recht gibt es eine Zulässigkeitsprüfung. Das ist kein Asylverfahren. Und die Zulässigkeitsprüfung prüft nur, ob der sichere Drittstaat, mit dem man eine Einigung erzielt hat vorher, in den man dann jeden bringen will, ob der für diese Person sicher ist. Und das ist in 99% der Fälle der Fall. Also jemand aus Bangladesch wäre in einem sicheren Drittstaat in Ostafrika, der die Bedingungen erfüllt, sicher. Dort wird diese Person
Ruanda
nicht verfolgt.
Ruanda beispielsweise.
Beispielsweise Ruanda. Und während wir hier sprechen, sind ja 5 Delegationen, also eine gemeinsame Delegation aus 5 Ländern, ist ja seit Anfang dieser Woche auch in Ruanda und führt dort Gespräche. Und ich war auch selbst in Ruanda, ich habe mir das angesehen, wir haben das sehr intensiv untersucht.
Was haben Sie da gesehen? Können Sie das mal beschreiben?
Ja, also vielleicht ganz kurz, um den Gedanken fortzuführen und dann zu sagen, wie das jetzt funktionieren würde. Also es kommen die Leute an, man macht die Zulässigkeitsprüfung, stellt fest, dieser Syrer oder dieser Bangladeschi wären in Ruanda nicht verfolgt. Und dann bringt man ab diesem Stichtag, sagt man, dass jeder nach dieser vom EU-Recht vorgeschriebenen kurzen Prüfung, gegen die man berufen kann, aber der sichere Drittstaat nimmt die Personen dann auf. Und dann werden die Personen alle nach Ruanda gebracht. Was ich dort gesehen habe, ist ein Aufnahmezentrum seit 2019, Gashora heißt das, wo der UNHCR in einem offenen Aufnahmezentrum seit 2019 Asylverfahren durchführt für Menschen, die der UNHCR aus Libyen nach Ruanda bringt. Also da gab es eine Einigung zwischen der Weltflüchtlingsorganisation und Ruanda. Ruanda hat gesagt, okay, der UNHCR kann in Libyen nicht operieren, weil dort Warlords sind, weil die Regierung sie nicht anerkennt, offiziell. Also werden die Asylverfahren für Drittstaatsangehörige in Ruanda durchgeführt. Jetzt nehmen wir mal an, wir machen das im Mittelmeer. Ab einem Stichtag, 1. Oktober dieses Jahres. Jeder, der aus Libyen nach Griechenland kommt oder jeder, der über den Zaun in Ceuta klettert oder nach Ceuta über das Meer irregulär eindringt, wird registriert. Es gibt die Zulässigkeitsprüfung, die ist individuell, aber dann erfolgt der Transfer in den sicheren Drittstaat. Und das Ziel dabei wäre zu sagen, es ist ab diesem Moment aussichtslos, irregulär in die EU über diese Routen zu kommen. Und das Ziel ist dann, und da haben wir Erfahrungen mit Beispielen, dass dann ab diesem Stichtag die Zahl der Menschen, die kommen und die man dann auch überstellen müsste, dramatisch einbricht. Also das Ziel ist Entmutigung. Und zwar nicht dadurch, dass man sagt, retten niemanden mehr, wir retten die Menschen, wir wollen keine Toten im Meer, Nicht dadurch, dass man Menschen unmenschlich behandelt und auch nicht durch Verweigern von Asylverfahren. Denn die finden ja in Ruanda statt, für die, die das wollen. Aber wer Asyl bekommt, bleibt in Ruanda. Und mit diesem Modell könnte man im nächsten Jahr, und das habe ich den Spaniern gesagt, das war der große Fehler der Spanier, ist ja nicht, dass die Ceuta nicht zur Festung ausgebaut haben. Ceuta ist eine Festung. Da sind 6 Meter hohe Zäune, die Landgrenze ist befestigt wie keine andere Grenze der EU. Noch mehr als die polnische Grenze oder die griechische Grenze zur Türkei. Aber natürlich versuchen es Menschen immer wieder, und wenn die Marokkaner keine Kontrolle machen, dann gelingt es auch immer wieder Leuten, manchmal historisch vor einem Monat 70.000, 80.000 Menschen. Was die Spanier aber brauchen, ist eine klare Botschaft, die sie jetzt nicht sagen können. Wer über diese Grenze irregulär kommt, der bleibt nicht in Spanien. Und zwar im Einklang mit EU-Recht schicken wir die Leute dann. Es muss nicht nur Ruanda sein, wir machen eine Einigung mit einem anderen sicheren Drittstaat
in Westafrika. Was käme da in Frage für Europa? Welcher Drittstaat?
Also ich war in mehreren Staaten Westafrikas. Es ist immer eine Frage, was für ein Angebot man macht. Denn das Entscheidende ist, es muss im Interesse dieser Länder sein. Aber um klar zu sein, was wir von diesen Ländern wollen, nehmen wir Senegal. Senegal wäre natürlich in der Lage dazu, wenn es will und wenn der UNHCR eingebunden ist und wenn es dafür finanzielle Unterstützung bekommt und politisch etwas, was attraktiv wäre, auch für die Bevölkerung, müsste Senegal sagen, jetzt jeder, der mit dem Boot in Westafrika diese Fischerboote zu den Kanarischen Inseln Spaniens fährt, über den Atlantik, und dort ankommt, wir nehmen die Person zurück. Und wenn uns das gelingt, wiederum im zentralen Mittelmeer mit Libyen, im Atlantik mit den Kanarischen Inseln, an der Grenze von Ceuta, im zentralen Mittelmeer nach Italien, wenn wir Abkommen hätten mit 3, 4 sicheren Drittstaaten, die für diese Staaten attraktiv sind, dann ist ein Ziel von möglichst null irregulärer Migration im nächsten Jahr rechtlich heute möglich. Und ein Satz noch zu den Versäumnissen der letzten Jahre. Ich habe erzählt, ich wurde eingeladen von der Ampelkoalition, das vorzuschlagen, habe das vorgeschlagen. Es stand dann auch so ungefähr im Koalitionsvertrag, aber es ist nie dazu gekommen.
Ich erinnere mich,
weil damals die Grünen haben gesagt, auf europäischer Ebene müsste man das Europarecht ändern, damit das geht. Und die Grünen haben dann in der Koalition gesagt, wir wollen nicht, dass es so geändert wird. Und Deutschland war dann ein Land, das diese Änderungen für sichere Drittstaatsabkommen geblockt hat. Und das hat sich erst geändert mit der jetzigen Koalition. Da war ich wieder im Gespräch mit den Verhandlern. Ich war auch eingeladen von Friedrich Merz 2023 ins CDU-Präsidium, habe dort auch eine Stunde über diesen Vorschlag gesprochen. Die CDU hat diese Ideen in ihr Grundsatzprogramm reingeschrieben. Und in diesem Sommer wurde, weil die Deutschen kein Veto mehr eingelegt haben, also nicht mehr dagegen waren, war die Mehrheit da, um im EU-Recht das zu ermöglichen. Und seit diesem Jahr ist es erstmals möglich, nicht nur mit der Türkei, also einem Transitland, sondern mit jedem Land, das die Bedingungen erfüllt, solche Abkommen zu machen, die irreguläre Migration zu reduzieren, das Sterben zu reduzieren. Und daher, glaube ich, ist das der letzte große Moment, die große Gelegenheit, der Bevölkerung zu zeigen, Kontrolle ist möglich, ohne die Gewalt, die Sie angesprochen haben, von ICE und Donald Trump und Abschiebungen in Foltergefängnisse in El Salvador oder Pushbacks oder eben das alltägliche Sterben.
Was Sie jetzt beschrieben haben, klingt sehr einleuchtend. Das klingt nach einem vernünftigen Modell. Gleichzeitig haben Sie ja auch gesagt, dass es eigentlich schon von der Ampelregierung geplant war. Es war im Koalitionsvertrag. Es wurde dann doch wegen einem unsicheren Kantonisten in der Koalition, den Grünen, doch nicht umgesetzt. Zeigt es nicht, dass das Modell irgendwie auch politisch einfach sehr schwierig ist umzusetzen und eben die Härte, die die USA anwenden oder auch Marokko bis zu diesem Sturm auf Ceuta eben schneller und effizienter ist? Und was mich auch noch interessieren würde, ist es alles nicht ein sehr, sehr kompliziertes Konstrukt, nur um das individuelle Asylrecht aufrechtzuerhalten, das aber ohnehin schon missbraucht wird? Also die es gibt ja eine hohe Schutzquote bei den Asylbewerbern, aber nur ungefähr 1% dieser Leute kriegt wirklich dieses politische Asyl, was wir im deutschen Grundgesetz nach 16a verankert haben. Also wäre es nicht einfacher, schneller an das individuelle Asylrecht ranzugehen?
Also für die nicht technisch Versierten, in Deutschland gibt es eben diese drei Möglichkeiten, Schutz zu bekommen. Das eine ist nach dem Grundgesetz, also der individuelle Anspruch, der ist im Grundgesetz verankert. Dann nach der Flüchtlingskonvention, das ist im EU-Recht verankert, dass es kein Refoulement gibt. Da werden die meisten Menschen, die jetzt, und die dritte Gruppe ist Krieg, also subsidiärer Schutz, aber die meisten bekommen diesen Schutz. Wenn wir jetzt das individuelle Asylrecht in Deutschland im Grundgesetz verändern würden, abschaffen würden mit Zweidrittelmehrheit, dann würde das die Zahlen kaum bewegen. Denn in Deutschland bekommen die meisten Menschen Schutz aufgrund der Flüchtlingskonvention, im EU-Recht verankert, und subsidiärer Schutz, also wie zum Beispiel im Falle von Syrien oder Krieg. Und die dritte, also die vierte Gruppe ist heute die größte in Deutschland, das ist der temporäre Schutz für die Ukrainer. Also die kommen und brauchen gar keinen Antrag stellen, die bekommen sofort Schutz. Wenn wir uns die Zahlen ansehen und auch in die Zukunft blicken, dann ist die Debatte über eine Grundgesetzänderung für dieses 1% fast banal, denn die da Schutz bekämen, die bekämen ihn auch unter der Flüchtlingskonvention. Das heißt, ich glaube, das ist eine sehr deutsche, da ist ein bisschen diese Erinnerung an die Grundgesetzänderungen in den frühen 90er Jahren, als man das Grundgesetz geändert hat und dann sind die Asylantragszahlen gefallen. Da muss man dazu sagen, das waren damals vor allem Europäer, also Rumänen, Bulgaren, die Anträge damals gestellt haben. Aber heute wäre der Effekt einer solchen Grundgesetzänderung, wenn man die Mehrheit hätte, auf die Zahl der Menschen, die kommen, minimal. Noch ein Punkt, der ganz wichtig ist. In den ersten 6 Monaten, um das einzuordnen, dieses Jahres kamen ungefähr 50.000 Menschen irregulär nach Spanien, Griechenland und Italien, aus Afrika und über das Meer. Wenn diese 50.000 ankämen und keinen Asylantrag stellen und wir keine Einigungen haben mit Staaten, die sie zurücknehmen, dann bleiben sie auch da. Das sehen wir in Spanien. Die Schlüsselfrage, und das ist in der Debatte, glaube ich, in Deutschland immer wichtig zu unterstreichen, weil in Deutschland die meisten, die diese Themen diskutieren, sind Juristen und die Erwartung, sehr deutsch, ist immer das Recht ändern, die Verfassung ändern, das Gesetz ändern, das EU-Recht ändern. Aber die praktische Frage ist, wie schaffen wir es, Menschen, die irregulär kommen, davon abzuhalten zu kommen? Denn wenn sie mal da sind, brauchen wir immer die Kooperation von anderen Ländern, um sie wieder zurückbringen zu können. Und wenn wir das aber jetzt noch im Einklang mit unseren Werten, das Asylrecht ist ja ein Teil der Identität Europas, nicht nur Deutschlands, auch der Schweiz, auch Österreichs, auch Frankreichs, auch in Italien steht es in der Verfassung. Diese Idee, dass Menschen, die wirklich Schutz brauchen, ihn bekommen, warum sollten wir das opfern, wenn wir irreguläre Migration kontrollieren können, ohne es zu brechen? Und so gesehen glaube ich, nicht nur politisch, moralisch, sondern auch praktisch sind die sicheren Drittstaatsabkommen der bei weitem beste Weg, das Ziel zu erreichen. Und ein Weg, der eigentlich, ich meine, heute ist es so, dass auch der prominenteste grüne Politiker in Deutschland, Cem Özdemir in Baden-Württemberg, und sein Vorgänger, Winfried Kretschmann, ja, waren immer für sichere Drittstaaten. Die haben sich dafür ausgesprochen, als ihre Partei in Berlin dagegen war. Also dieser Vorschlag, sichere Drittstaatsabkommen, Erhalten der Flüchtlingskonvention, Erhalten von Schengen, weil die irreguläre Migration in die ganze EU dramatisch zurückgeht, Rückführungen in sichere Drittstaaten, Kontrolle und das Ziel Null Tote ist, glaube ich, für die große Mehrheit, auch politisch, wenn man es endlich ernsthaft angeht, annehmbar.
Letzte Frage. Haben Sie Verständnis für Leute, für Bürger, die sagen, das ist alles so kompliziert, das dauert so lange, selbst wenn sich mal jemand auf diesen Weg begibt, Italien hat das zum Beispiel früh gemacht, dann räumt ein Gericht das wieder ab, das verstehe ich alles nicht mehr, können wir nicht einfach grenzendicht und Zurückweisungen machen?
Ich führe natürlich viele Gespräche mit Bürgern, wenn ich Vorträge halte oder und wenn ich das höre, dann sage ich immer, okay, also erstens, die erste Frage ist, an einer Landgrenze bedeutet das, wir bauen einen Zaun, aber auf dem Meer können wir keinen Zaun bauen. Also wenn da ein Boot losgeht, dann können wir die Menschen nur in internationalen Gewässern oder in unseren Gewässern stoppen. Das heißt, wenn jemand sagt, wollen wir nicht einfach die einfache Lösung, dann sage ich, die einfache Lösung gibt es nicht. Außer, und jetzt komme ich zum letzten Punkt, natürlich, man kann an einer Grenze Soldaten hinstellen, die schießen. Die Deutschen haben viel Erfahrung damit. Da ging es um eine Grenze, um Auswanderung zu stoppen, im Falle der DDR. Die hat sehr, sehr gut gewirkt, zynisch. Am Ende sind Menschen gestorben, aber es waren nicht viele, die es probiert haben. Aber genau diese Grenze haben europäische und deutsche Gerichte als unmenschlich,
das Argument der Staatsräson der DDR-Politiker, die sagen, ja, wir mussten das machen, wurde als vollkommen absurd zurückgewiesen in den Urteilen in den 90er Jahren. Man hat gesagt, an Grenzen kann man nicht einfach auf Menschen schießen. Ich glaube nicht, dass wir in Europa die Demokratien, die wir heute sind, hinter die DDR zurückgehen wollen. Und das heißt, man kann auf dem Meer keine Mauern bauen, man kann das Asylrecht auch, also man müsste die europäischen Verträge ändern, man müsste aus allen Konventionen aussteigen. Das sehe ich praktisch nicht. Aber man kann Kontrolle haben über die irreguläre Migration. Und der einfachste Weg bleibt das Verhandeln mit anderen Ländern, was man immer machen muss, wenn man Abschiebungen machen will. Und mein letzter Satz, Zivilisation ist Arbeit. Also alles, was wir bei uns haben, Demokratie, Referenden, lokale Demokratie, Menschenrechtsschutz, Gerichte, alles ist Aufwand. Also das ist immer so, nur dort, wo Gewalt herrscht ohne Regeln, haben wir keine Mühe. Aber wir sind froh, zivilisiert zu sein. Und dazu zählt, glaube ich, auch ein humaner Umgang mit Menschen, ohne das Ziel der Kontrolle aufzugeben.
Das sagt Gerald Knaus, Migrationsforscher und Think Tank-Chef. Herr Knaus, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke Ihnen auch und viele Grüße nach Zürich.
Und das war Machtspiel, der Politik-Podcast von NZZ und Poststiftung. Fragen, Kommentare und Feedback könnt ihr uns mitteilen an machtspiel@nzz.ch. Wir hören uns wieder in der nächsten Woche, wenn ihr mögt. Bis dahin, tschüss, tschüss.